ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Seit vergangener Nacht macht Donald Trump ganz offiziell wieder das, was er am liebsten macht und eigentlich auch nach seinem Wahlsieg 2016 nie aufgehört hat zu tun: Wahlkampf. Wann immer Trump in seiner bisherigen Amtszeit genug vom Gegenwind und der Kritik in Washington hatte, und das war oft, seit er als 45. US-Präsident im Januar 2017 eingeschworen wurde, zog es ihn zu seiner Basis, wo ihm seine Anhänger zu Tausenden zujubelten. Und es ist davon auszugehen, dass der kommende Wahlkampf bis zur Entscheidung im November 2020 vieles Bisherige nochmal in den Schatten stellen wird. Denn den Makel, nur ein One-Term-Präsident zu bleiben, den wird Trump wohl um jeden Preis vermeiden wollen. Verena Bünden mit einem Ausblick und einer bisherigen Bilanz.
Warten auf ihren Präsidenten. Manche Trump-Anhänger hatten in Orlando vor der Halle übernachtet, um sich die besten Plätze zu sichern. Zum Auftritt erschallte die Country-Hymne »Ich bin stolz, ein Amerikaner zu sein«. Bewährte Mechanismen von Donald Trumps Wahlkampfmaschine, die seit Amtsantritt vor mehr als 2 Jahren permanent unter Dampf steht. Vor 20.000 Anhängern gab er in Florida den offiziellen Startschuss für seine Wiederwahlkampagne. Unser Land floriert und boomt. Es steigt auf zu unglaublichen neuen Höhen. Deshalb stehe ich heute vor euch, um offiziell meinen Wahlkampf zu starten für eine zweite Amtszeit als Präsident der USA. As President of the United States. In der Rede viel Vertrautes, wenig Neues. Trump lobte eigene Verdienste, kritisierte die Medien und versprach bei einer zweiten Amtszeit Verbesserungen in allen Bereichen, unter anderem die Heilung von Krebs. Und er warnte eindringlich vor den gegnerischen Demokraten. Eine Stimme für egal welchen Demokraten 2020 ist eine Stimme für den radikalen Sozialismus und für die Zerstörung des amerikanischen Traums. Neu, aber nach bewährtem Muster, das Wahlkampfmotto.
You ready? Keep America great.
Amerika muss großartig bleiben, heißt es. Welche Bilanz ist für Trumps Anhänger entscheidend? Wirtschaft und Arbeit. Hier boomt Trumps Amerika. Das Wirtschaftswachstum ist seit seinem Amtsantritt kräftig auf 3,2% gestiegen, die Arbeitslosigkeit mit 3,6% auf einem historischen Tiefstand. Allerdings bedroht der angezettelte Handelskrieg mit China den Aufschwung. Justiz. Allein auf Bundesebene hat Trump in seiner Amtszeit 121 konservative Richter eingesetzt, darunter auch 2 im obersten Gerichtshof. Diese werden die Rechtsprechung über Jahrzehnte bestimmen, etwa wenn es um Reizthemen wie Abtreibung geht. Einwanderung. Trump fährt harte Linie in der Einwanderungspolitik. Die versprochene Grenzmauer wurde bislang aber nicht gebaut. Trotz Abschreckungspolitik steigen die Zahlen. Im Mai wurden 133.000 illegale Einwanderer aufgegriffen. Doch was ist mit den Unentschlossenen und Wechselwählern, die Trump ein zweites Mal überzeugen muss? Wir hatten sehr gute Wirtschaftszahlen. Und dennoch hat Trump nie Zustimmungswerte von 50% erreicht. Die Amerikaner bewerten ihn also für andere Sachen als für seine Wirtschaft. Vor allem sein Verhalten als Präsident ist ziemlich verstörend für viele Leute und er zeigt keine Anzeichen, das zu ändern. Seine Anhänger dagegen feiern ihn genau dafür, dass er eben kompromisslos Trump ist. Keiner kann es mit ihm aufnehmen. Er ist ein Rockstar in der Regierung. Ich bin sehr glücklich und stolz. Er hat das Land umgedreht. Du musst dich erstmal um dich selbst kümmern, statt um andere. Der Auftaktabend macht sich in der Wahlkampfkasse bemerkbar. Innerhalb von wenigen Stunden haben Trumps Anhänger rund 25 Millionen Dollar gespendet.
Soziologen und Politologen zeichnen derzeit gerne das Bild der geteilten Staaten von Amerika mit den progressiveren, liberaleren Metropolen an den Küsten einerseits, die über die konservativeren Landstriche in der Mitte des Landes andererseits gerne als Flyover-Country lästern, langweiliges Fliegdrüberland. Doch was wäre, wenn sich ein Bundesstaat tatsächlich von der Union abtrennen wollte? Im sonnigen Kalifornien treibt die Aussicht von 4 weiteren Jahren Donald Trump im Weißen Haus so manche offenbar dazu, über einen solchen Cal-Exit nachzudenken. Und das wäre nicht irgendein Staat. Kalifornien ist der bevölkerungsreichste. Mit fast 40 Millionen Menschen leben dort etwa halb so viele wie in Deutschland. Und wäre der Golden State ein eigenes Land, Er würde mit einem Bruttoinlandsprodukt von 2,97 Billionen US-Dollar die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt darstellen, noch vor Großbritannien oder Frankreich. Dafür sorgen nicht nur die digitalen Macher im Silicon Valley, sondern beispielsweise auch die Landwirtschaft. Amerikas Salatschüssel wird Kalifornien auch genannt. Und dort wächst der Widerstand, berichtet Jan-Philipp Burgert.
Hier in den Hügeln von Hollywood setzen sie die Revolution in Szene. Ihr Ziel? Kalifornien soll aus den Vereinigten Staaten austreten und unabhängig werden. Die Bürgerinitiative Independent California hat nach eigenen Angaben rund 30.000 Mitglieder. Je länger Donald Trump Präsident ist, desto mehr werden es. Alles, was aus Trumps Mund kommt, dreht sich um Muslime und Latinos. Doch er erwähnt nicht all diese Schießereien von weißen Nationalisten. Das ist die Bedrohung Nummer eins in diesem Land. Doch der Präsident ignoriert das und macht es sogar noch schlimmer. Die Zahl von weißen Nationalisten steigt, aber nicht hier in Kalifornien. Wir haben dafür null Toleranz. Er polarisiert. Trump attackiert jeden, der kein wohlhabender weißer Mann ist. Das tut er sehr bewusst. Diese Politik wird Kalifornien als bunt gemischtestem Staat der USA nicht gerecht. Regelmäßig trifft sich die Bürgerinitiative. Die Mitglieder beraten darüber, wie sie eine Volksabstimmung über den Austritt Kaliforniens aus den USA erreichen können. Laut Umfragen spricht sich bereits jeder dritte Bürger für den sogenannten Calexit aus. Unsere Stimmen, unsere Sichtweisen, unsere Belange werden auf der internationalen Bühne nie so sichtbar, wie sie sollten. Das ist eine Schande. Denn wenn Kalifornien eine eigene, unabhängige Außenpolitik hätte, wären wir eine Art umweltfreundliche Supermacht. In dieser Hinsicht hätten wir viel mit Deutschland gemeinsam. Eine Art wirtschaftliche Macht ist der Sonnenscheinstaat schon jetzt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Kalifornien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dementsprechend selbstbewusst regiert man in der Landeshauptstadt Sacramento. In der Umweltpolitik etwa geht Kalifornien eigene Wege, erklärt die Vizegouverneurin.
Wenn Donald Trump das Land aus dem Pariser Klimaabkommen führen will, haben wir als Bundesstaaten die Fähigkeit und wir hier in Kalifornien auch die Verantwortung, nicht nur im Abkommen zu bleiben, sondern unsere Stimme auf der Weltbühne zu erheben.
Die griechischstämmige Eleni Kunalakis leistet auch Widerstand gegen Trumps Einwanderungspolitik. Sie schützt in Kalifornien illegale Einwanderer vor der Abschiebung. Wenn wir die Politik der Trump-Regierung sehen und hören, etwa, dass an der Grenze Kinder von ihren Eltern getrennt werden, dann verstört uns das sehr. Deshalb erheben wir unsere Stimme und handeln. Bei wichtigen Themen wie Einwanderung und Umwelt eine eigene Politik zu verfolgen, sei besser als ein Austritt aus den Vereinigten Staaten, meint die Vizegouverneurin. Die Bürgerinitiative Independent California ist da anderer Meinung. Dass es wirklich zur Unabhängigkeit Kaliforniens kommt, ist aktuell zwar unwahrscheinlich, doch sollte Trump wiedergewählt werden, so denkt man hier, könnten die Chancen für den Calexit steigen.
Zumindest tritt Donald Trump wieder an. Dazu jetzt ein Kommentar von Claudia Buckenmeier vom Norddeutschen Rundfunk.
Kann man mit den ewig gleichen Parolen wiedergewählt werden? Donald Trump scheint davon überzeugt. Er kam gestern nach Florida mit einer Neuauflage all seiner altbekannten Erfolgshits. Gegen die Medien, alles nur Fake News, gegen das Establishment, Drain the Swamp, leg den Sumpf trocken, und gegen Hillary Clinton. Das Publikum rief begeistert, lock her up, sperrt sie ein. Dabei wird sie definitiv nicht seine Herausforderin sein. Ersatz für den noch fehlenden Gegenkandidaten? Bei Trumps Basis jedenfalls funktioniert das, was mir selbst wie eine hängengebliebene Schallplatte vorkommt. Und das, obwohl Trump längst nicht mehr Außenseiter ist, sondern Präsident. Er ist Teil des politischen Establishments, gegen das er noch immer zu Felde zieht. Sein Motto: Wir gegen die anderen. Für mich war das gestern der Auftakt zu einem polarisierenden, auf Angst setzenden Wahlkampf. Angst vor Einwanderern, Angst vor den Demokraten, die das Land seiner Meinung nach zerstören wollen. Trump setzt mehr auf Gefühle als auf Themen. Keine neuen Inhalte, nur alte Versprechen. Ob das funktionieren wird, hängt wesentlich von den Demokraten ab. Sollten Sie sich bei der Suche nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin zerfleischen, können Sie nur verlieren. Wenn es dem Präsidenten gelingt, seine Basis zu mobilisieren, dann braucht er keine neuen Wählergruppen. Die guten Wirtschaftsdaten, wenn sie so bleiben, helfen ihm dabei. Dagegen werden es die Demokraten schwer haben. Und darauf setzt Trump mit großem Geschick und dem Erfolgsprogramm aus 2016.
Claudia Buckenmeier kommentierte. Als im Juli 2014 eine Boeing 777 der Malaysia Airlines über der Ostukraine abstürzte und dabei 298 Menschen starben, wurde recht bald darüber spekuliert, die Maschine könnte abgeschossen worden sein von einer russischen Luftabwehrrakete. Russland allerdings hat stets bestritten, irgendetwas mit der Katastrophe von Flug MH17 zu tun gehabt zu haben. Auch heute wieder, am Tag, als internationale Ermittler vier Namen von vermeintlich Verantwortlichen präsentierten und sie des Mordes beschuldigten. Die Verdächtigen kämpften damals auf Seiten der pro-russischen Rebellen in der Ostukraine. Nun soll im März 2020 der Prozess beginnen, doch vermutlich ohne einen der Angeklagten im Gerichtssaal. Gudrun Engel.
Erleichterung bei den Angehörigen der Opfer. Dass die mutmaßlichen Verantwortlichen für den Abschuss von Flug MH17 jetzt Namen und Gesichter bekommen, für Hans de Borst Genugtuung. Diese Wunde ist Teil meines Lebens und deshalb will ich Gewissheit, wer hat meinem Kind das Leben genommen? Hans de Borst hat seine Tochter Else Miek verloren. Die damals 17-Jährige freute sich auf ihren Urlaub. Auf dem Weg von Amsterdam nach Malaysia wurde die Boeing am 17. Juli 2014 über der Ukraine abgeschossen. Es blieben nur ein verkohltes Trümmerfeld und viele Theorien. Mehr als 300 Experten suchen seitdem eine Antwort auf die Frage, wer hat Flug MH17 abgeschossen? Heute präsentierten die Ermittler eine erste Antwort. Wir haben Zeugen und Experten gesucht und befragt. Wir haben Radar- und Satellitenbilder analysiert. Wir haben große Mengen Telekommunikationsprotokolle und Mitschnitte überprüft und große Datenmengen ausgewertet, um uns sicher zu sein. Die mitgeschnittenen Telefonate der jetzt Beschuldigten, Chats und Spuren in sozialen Netzwerken sollen belegen, dass sie den Transport eines russischen Bug-Raketenwerfers in die Ukraine organisierten. Mit solch einer Flugabwehrrakete soll Flug MH17 abgeschossen worden sein. Verantwortlich demnach diese drei russischen Militärs, die bereits für den Geheimdienst und Spezialeinheiten gearbeitet hatten, sowie ein ukrainischer Separatistenführer. Gegen sie soll es jetzt internationale Haftbefehle und eine Anklage geben, wegen Mordes. Russland hat eine Verwicklung in den Fall MH17 wiederholt zurückgewiesen. Auch heute, in einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, es gebe keine Beweise. Die Vorwürfe seien ein erneuter Versuch, Russland zu diskreditieren. Mir ist bewusst, dass die Chance, dass die Verdächtigen vor Gericht anwesend sind, nicht allzu hoch ist, weil sie sich alle in der Russischen Föderation aufhalten. Aber wir werden alles tun, um sie zur Verantwortung zu ziehen. Die russische Verfassung verbietet die Auslieferung von Staatsbürgern. Das niederländische Recht ermöglicht auch Anklagen in Abwesenheit. Ich bin zufrieden. Fast 5 Jahre hat die Suche nach der Wahrheit gedauert. Und das ist jetzt ein erster Schritt Richtung Gerechtigkeit. Und mir tut das sehr gut. Der Prozess soll im März 2020 beginnen. Für viele Angehörige ein Lichtblick.
Was Sie meist nicht sehen können, wenn Sie die Tagesthemen schauen, das sind die Kameras, mit denen wir unsere Sendungen übertragen. Die werden heutzutage zum Teil von Roboterarmen hier geführt, so wie bei dieser Kamera hier hinter mir. Diese Roboter folgen hier noch ziemlich stumpf und exakt vorgegebenen programmierten Wegen. Aber es wäre durchaus denkbar, dass unsere Kameras eines Tages von Robotern mit künstlicher Intelligenz gesteuert werden, die dann zum Beispiel von selbst auf alle meine Bewegungen hier im Studio reagieren könnten. Künstliche Intelligenz, kurz KI, wird in den kommenden Jahren immer tiefer in unseren Alltag eingreifen und dabei ständig die Frage aufwerfen, ob alles, was in der Digitalisierung technisch möglich ist, auch moralisch vertretbar ist. Deshalb ist es so wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, so wie heute in Dresden, berichtet Kati Obermann.
Hier geht einer vorsichtig auf Tuchfühlung mit künstlicher Intelligenz. Im Hightech-Truck vor der Uni Dresden können Passanten ausprobieren, was innovative KI-Technik heute schon kann. Die intelligente Kleidung, die dem Roboter per Sensor quasi zeitgleich beibringt, was ihm der Mensch an Bewegung vormacht, ist dabei der große Renner.
Es gibt zum Beispiel einen Gürtel, den sie hier entwickelt haben, der einem Tänzer, der einspringen soll für einen anderen, das Lernen dieser Choreo erleichtert. Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch weiterentwickeln kann und auch Leuten, die vielleicht schwere Unfälle hatten, das Lernen von bestimmten Dingen erleichtern könnte wieder. Das Neuerlernen. Also, ich bin begeistert.
Entstanden ist die Idee für die Programmierkleidung hier, in der Entwicklungsabteilung des jungen Dresdner Startups Wandelbots. Vor knapp anderthalb Jahren gegründet, heute 40 Mitarbeiter, Arbeit gibt es mehr als genug. Denn viele große und mittelständische Unternehmen müssen automatisieren, Fertigungsprozesse vom Mensch auf die Maschine umstellen. Skrupel, weil so Arbeitsplätze vernichtet werden, hält man hier für naiv und unzeitgemäß.
Seit der Industrialisierung findet eine Automatisierungswelle statt, die sich immer wieder erneuert hat. Wir sind jetzt bei Industrie 4.0, daran merkt man, dass schon ein paar Schritte gegangen wurden. In Zukunft werden Arbeitsplätze automatisiert, die heute noch durch monotone manuelle Tätigkeiten durchgeführt werden müssen. Und diese Leute werden irgendwann bessere geistig wertvollere Jobs machen. Und für uns ist es jetzt einfach an der Zeit, die Robotisierung voranzutreiben in Deutschland, damit wir auch den Anschluss an China und an andere Märkte, die sich gerade entwickeln, noch nicht verlieren.
Während Dresdens junge Entwickler also den Anschluss an den innovativen Weltmarkt suchen, debattieren in der Dresdner Frauenkirche Zukunftsforscher und Politiker über die Moral von der Geschichte, will sagen über Ethik und künstliche Intelligenz. Und die Frage, ob KI auch Datenmissbrauch oder Manipulation erleichtern könnte. Eine ehemalige Physikerin gibt zu, dass ihre Regierung da noch ziemlich blank ist.
Wie der einfache Satz, der Mensch muss die Oberhoheit über das behalten, was Maschinen tun, in der Praxis mit dieser Technologie dann wirklich abgesichert werden kann, das ist, glaube ich, noch nicht zu Ende durchdacht.
Vielleicht ein KI-Gesetz? Ja, sagt die Kanzlerin, aber nicht im Alleingang.
Wir sollten es europäisch versuchen.
Und zwar schnell, heißt es aus den Forschungszentren. Denn Deutschland müsse beim Thema künstliche Intelligenz endlich aufholen.
Was ist denn die Alternative? Es gibt so viele Nationen, wo die Menschen technikhungrig sind, nach neuen Lösungen der Naturwissenschaft, nach Digitalisierung hungrig sind. Wenn wir nicht wollen, dass uns ganze Nationen überholen, dann müssen auch wir unsere intellektuelle Schrittgeschwindigkeit erhöhen.
Denn sonst bleibt die technische Innovation in Deutschland am Ende in den Kinderschuhen stecken.
Und dazu begrüße ich die KI-Expertin und Algorithmusforscherin an der TU Kaiserslautern, Katharina Zweig. Guten Abend, Frau Zweig.
Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Bei aller Faszination, können Sie die Sorgen und auch die Ängste vieler Menschen vor KI auch verstehen?
Natürlich, das liegt aber vor allen Dingen daran, dass eigentlich der Begriff schon missverständlich ist. Das war ein Werbebegriff in den 1950ern, um Forschungsgelder zu erlangen. Und das, was wir heute sehen, ist weit weg von einer künstlichen Intelligenz. Eigentlich geht es um Algorithmen des sogenannten maschinellen Lernens. Und das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, was tolle Dinge erschaffen kann. Aber das ist eben eigentlich nichts, wovor man Angst haben muss. Das ist beherrschbar.
Ja, das sagen Sie jetzt so überzeugt, aber es gibt natürlich eine Menge Missbrauchsfelder, beispielsweise in unserem Bereich Videos, die von künstlicher Intelligenz so manipuliert werden, dass man es überhaupt nicht mehr sehen kann. Gibt es denn also sowas wie eine gute KI dann oder müssen wir die erst so erstellen?
Auf jeden Fall gibt es gute KI. Die Kollegen vom DKFZ in Heidelberg, Deutsches Krebsforschungszentrum, haben geguckt, wie gut Computer Hautkrebs erkennen können. Und die haben das auch verglichen mit menschlichen Ärzten und menschlichen Entscheidungen. Und da war die Maschine sehr gut. Also im Bereich Medizin erwarte ich mir viel. Aber das Framing, das sie eben genutzt haben, die Maschinen würden die Videos manipulieren, das stimmt eben nicht. Da steckt immer ein menschlicher Akteur dahinter.
Das stimmt. Noch haben sich die Maschinen ja nicht verselbstständigt. Noch sind wir es, die sie programmieren. Aber sind wir irgendwann vielleicht gar nicht mehr in der Lage, die Geister, die wir da riefen, zurückzurufen?
Ja, das ist diese Idee einer echten künstlichen Intelligenz, einer starken KI, die sich selber Aufgaben steckt und die dann versucht auch optimal zu erfüllen. Ob es diese wirklich geben wird oder nicht, das ist eine gute Frage. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass wir nicht versuchen sollten, sie zu bauen, wenn es denn überhaupt möglich ist, sie zu bauen.
wenn Sie sagen echte KI, das heißt, Sie unterscheiden auch zwischen der Science-Fiction und dem, was im Alltag dann möglich sein wird?
Auf jeden Fall. In der Enquete-Kommission, wo ich auch Mitglied bin für künstliche Intelligenz, sagte eine Kollegin, in Wahrheit sind wir doch gerade erst von der sehr, sehr schwachen KI zur schwachen KI gekommen. Also von einer wirklichen starken KI, die alles kann, sind wir weit entfernt. Was wir im Moment sehen, sind Spezial-KIs, die eine Sache sehr gut können. Und die können eben auch nur Dinge lernen, wo wir enorm viele Daten haben, und Brettspiele sind dafür gut geeignet und viele andere Anwendungen sind dafür eben nicht geeignet, weil die Daten nicht da sind.
Weil Sie gerade die Enquete-Kommission ansprechen, in der sowas ja auch diskutiert wird, müssen wir der KI nicht auch klare Grenzen setzen, Stichwort gesellschaftliche Verantwortung?
Ja, auch da möchte ich das nochmal anders wenden. Wir müssen den Menschen, die maschinelles Lernen einsetzen, denen müssen wir klare Grenzen setzen. Denn es ist immer ein menschlicher Akteur, der entscheidet, dass man jetzt eine Maschine statt eines Menschen Entscheidungen treffen lässt.
Okay, aber wenn wir hier die großen ethischen und moralischen Debatten darüber führen und ob der Mensch die Entscheidungen trifft am Ende, den Takt mittlerweile geben andere Länder vor, China, die USA vor allem. Sind wir da in Deutschland nicht längst total abgehängt? Wir haben die Warnung im Beitrag ja eben auch gehört.
Also ich glaube nicht, dass wir abgehängt sind. Wir haben einen Lack in der Digitalisierung, das ist keine Frage und das müssten wir auf jeden Fall stopfen. Ich bin mir aber fest davon überzeugt, dass wenn wir europäische KI herstellen, die gleichzeitig Datenschutz hat und dieselbe Funktionalität verspricht, dass es dann dafür auch einen großen Markt geben wird und darauf arbeiten wir hin.
Katharina Zweig, vielen Dank für diese Einschätzung. Die Debatte wird sicher weitergehen. Nach Kaiserslautern. Dass Justizministerin Barley ins Europaparlament wechseln will, das ist lange bekannt. Wer sie in Berlin aber ersetzen soll, das blieb nach der Europawahl lange offen. Heute nun hat die kommissarische SPD-Spitze einen Namen präsentiert. Mehr dazu jetzt mit Jan Hofer in weiteren Nachrichten.
Die SPD-Politikerin Christine Lambrecht soll Katharina Barley als Bundesjustizministerin ablösen. Die Juristin sitzt seit mehr als 20 Jahren im Bundestag. Sie zählte bisher nicht zum Favoritenkreis. Bei ihrer Vorstellung kündigte Lambrecht heute an, die Reform der Strafprozessordnung anzugehen, um Verfahren zu beschleunigen.
Die künftige Ministerin zeigt sich gleich am Nachmittag als Kämpferin gegen Rechtsextremismus. Mit Blick auf den mutmaßlichen Mordfall Lübcke sagt sie, dass rechter Terror nie wieder zur Angst führen dürfe.
Das ist Teil unserer Staatsräson und deswegen muss die Antwort des Rechtsstaates auch ganz deutlich sein. Wir akzeptieren keine Rechtsextremen in unserer Mitte.
Die 54-jährige Hessin verfügt über große politische Erfahrung. In Fraktion und Regierung hat sie Führungspositionen bekleidet. Der Koalitionspartner formuliert bereits seine Erwartungen.
Vor allen Dingen einige liegen gebliebene Projekte der Koalition auf den Weg bringen, den Koalitionsvertrag umsetzen. Ich denke hier gerade an den ganzen Bereich der Kinderpornografie, Cybergrooming, also Belästigung von Kindern im Internet, aber auch Änderungen beim Bundesverfassungsschutzgesetz.
Kommende Woche soll die neue Ministerin vereidigt werden.
Facebook plant eine eigene digitale Währung. Libra soll in der ersten Jahreshälfte 2020 starten. Im Internet einkaufen und Geld überweisen soll so einfach werden wie das Versenden einer Textnachricht. Kritik an den Plänen kommt von der Politik. Dazu von der Börse in Frankfurt Stefan Wolf.
Facebook ist zwar kein Staat, hat aber fast doppelt so viele Nutzer wie China Einwohner. Eine eigene Währung würde die Machtfülle vergrößern und Facebook erlauben, noch mehr Daten zu sammeln, heißt es in den USA und in Europa. Die Währung Libra soll im Computer geschaffen werden. Der Kunde besorgt sich ein virtuelles Portemonnaie namens Calibra. Darin befinden sich Libra, die zuvor eingetauscht wurden. Calibra wird in die Nachrichtendienste WhatsApp und Facebook Messenger eingefügt und schon können sich Nutzer gegenseitig Geld überweisen und Einkäufe erledigen. Facebook sieht die Währung als Gemeinschaftsprojekt. Bislang haben sich 28 Unternehmen, Internetfirmen und Zahlungsdienstleister angeschlossen. Staaten und Banken bleiben außen vor.
Mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen will die Bundesregierung die Personalnot in der Pflege bekämpfen. Das Kabinett beschloss dazu heute einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil. Ziel ist es, dass möglichst in der gesamten Pflegebranche künftig Tariflöhne gezahlt werden. Alternativ sollen die Mindestlöhne in der Pflege angehoben werden. Von einem überfälligen Schritt sprechen die Gewerkschaften. Kritiker bemängeln, es fehle ein Finanzierungskonzept.
Er war seinerzeit das, was man heutzutage wohl mit dem Begriff Influencer bezeichnen könnte. In gewisser Weise ein Urtyp dieses Genres. Schließlich stieg er, was die Followerzahlen betrifft, über die Jahrhunderte zum weltweit unangefochtenen Rekordhalter auf. Schon bei der berühmten Bergpredigt dürfte Jesus Christus eine Menge Likes von seinen Jüngern bekommen haben. Heutzutage müssen die Plattformen des Christentums darum kämpfen, genügend Freunde zu bekommen. Nicht nur etwa beim heute in Dortmund beginnenden evangelischen Kirchentag, sondern natürlich auch bei Social Media. Über die Botschaften heutiger digitaler Influencer Jan Koch.
Hallihallöchen, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Jana Highholder, 21, Studentin und christliche YouTuberin. Diesmal geht es um die Bedeutung von Wahrheit.
Diese Frage hat Pilatus schon Jesus gestellt, als er vor ihm vor Gericht stand.
Sie ist quasi Gottes Influencerin im Auftrag der evangelischen Kirche. Als Gesicht des YouTube-Kanals Jana glaubt.
Ich will Menschen dort begegnen, wo sie sind. Und wenn ich überlege, wo ist meine Generation, dann sind das die sozialen Medien. Und wir finden dort alles, alles Mögliche. Warum nicht den Glauben? Ich glaube, ich kenne die beste Botschaft der Welt. Das werde ich nicht für mich behalten.
Das tut sie wöchentlich mit neuen Clips. Gedreht wird aber nicht im eigenen Wohnzimmer, sondern professionell im Studio. Mal ist Jana allein, mal im gemeinsamen Talk, mal auch draußen auf der Straße.
Ich glaube, dass uns unser Auftrag ist, geht hin und mache zu Jüngern. Ich glaube, das ist ein ganz klarer Auftrag. Und missionieren hat meiner Meinung nach nicht etwas von Überstülpen. Also ich gehe nicht in jedes Gespräch und sage, hi, ich bin Jana und Jesus liebt dich, auch wenn ich glaube, dass das wahr ist.
Produziert werden die Videos von Mediakraft, einer der wichtigsten YouTube-Produktionsfirmen Deutschlands. Dennoch, der Erfolg bislang mäßig, im Schnitt 5000 Aufrufe pro Video. Wir fragen junge Besucher des evangelischen Kirchentags, der heute in Dortmund beginnt.
Wünsche ich mir einen Mann sozusagen, der eine führende Position hat im Sinne von, hey, ich führe dich näher hin zum Kreuz.
Ich finde viele Ansichten, die dargestellt werden, auch relativ konservativ. Und also für mich passt es einfach dann nicht. Ich finde es komisch, diesen jungen Rahmen zu nehmen, aber trotzdem die alten Inhalte weiter zu transportieren, ohne da mal wieder an wirklich Modernes anzuknüpfen.
Also ich finde es grundsätzlich auf jeden Fall auch gut, wenn sich die Kirche da auch in solche Richtungen öffnet und da auch vielleicht eine Interaktivität anbietet.
Viele junge Gläubige sagen, digital ja, aber nicht so. Zu konservativ, zu unmodern. Sie fragen sich, warum Jana?
Mir ist es sehr wichtig, dass Menschen mit unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen eine Heimat in dieser Kirche haben. Und diejenigen, die man so als politisch progressiv vielleicht bezeichnen würden, die können es gut gebrauchen, Impulse zu bekommen von Menschen, die eine lange Erfahrung mit Frömmigkeitspraxis haben. Und umgekehrt.
Ich lasse mich überprüfen und ich überprüfe mich selbst. Aber ich habe einen Anspruch zu sagen, das, was ich glaube, das, was ich bin, das hat genauso eine Daseinsberechtigung wie alles andere.
Jana macht weiter. Kritik bleibt. Vielleicht auch deshalb kriegt sie Kollegen. Die evangelische Kirche plant, weitere Gottesinfluencer einzusetzen, um alle Strömungen abzubilden.
Stichwort Strömungen. Für die Landwirte wäre Regen ein Segen und für viele andere eher Sonne. Aber für welches Wetter auch immer sie beten, wie es wirklich wird, das weiß jetzt Donald Becker.
Tja, danke Ingo. Und zum Teil ist es dann aber schon wieder viel zu viel Regen, der dann so eng begrenzt, teilweise wieder unwetterartig, dann zu Boden prasselt. Und das sind die ganzen Regenradar-Echos von heute im Tagesverlauf. Wir sehen, die Gewitter werden immer häufiger und vor allem dort, wo es dann rot dabei ist. Also auch Kiel heute stark betroffen, eine schwere Sturmböe am Leuchtturm. Aber auch hier, das ist so eine Zusammenballung mehrerer starker Gewitter. Diese Zone hat es nochmal in sich, zieht in Richtung Hamburg. Also Hamburg wird heute Nacht auch noch was abbekommen. Ebenso diese Zelle. Momentan vor allem hier über dem nördlichen Hessen akute Unwettergefahr mit Hagel, mit Platzregen, Sturmböen. Aber auch hier von Südwesten kommen neue Gewitter, die dann im Verlauf der Nacht in Richtung Nordosten voranziehen. Die Temperaturen morgen früh dann meist zwischen 18 und 14 Grad. Berlin wahrscheinlich nicht unter 20 Grad. Und morgen Vormittag gibt es noch so ein paar Reste aus der Nacht von diesen Schauern und Gewittern. Recht viele Wolken, vor allem im Westen. Erste Gewitter schon wieder im Vogtland. Und zum Nachmittag ist dann so, dass dann die eigentliche Kaltfront morgen erst durchzieht. Und das wird vor allem dann von Ostsachsen bis in den Süden von Deutschland nochmal kritisch. Unwettergefahr dort durch Schauer und Gewitter. Weiter nördlich auch noch einzelne Gewitter, aber nicht mehr unwetterartig. Am schönsten im äußersten Nordwesten. Dort wird sich die Lage dann schon deutlich entspannen. Denn die Temperaturen steigen dort nur noch so auf 16 Grad auf Helgoland, sonst 20 bis 25 Grad. Im äußersten Osten können wir 29 Grad durchaus noch mal hinbekommen. Der Trend für die nächsten Tage. Auch am Freitag leichte Schauerrisiko an der Nordsee. Letzte Gewitter vor allem in Ostsachsen und vor allem im Süden dort auch noch stark. Auch am Samstag dort noch Gewittergefahr. Für die meisten dann aber recht schön bei 22 bis 26 Grad. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht hinten dran, Ingo. Nächste Woche kann es bis zu 38 Grad geben.
Oha. Donald Becker, vielen Dank für diese Aussichten, diese hitzigen. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten begrüßt Sandra Maischberger gleich ihre Gäste und diskutiert über die Themen der Woche, unter anderem über den Mordfall Lübcke. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler, das meldet sich um 0 Uhr und wir sehen uns dann morgen Abend wieder dann in der Fußball-Halbzeitpause. Bis dahin, tschüss.